ARD Sounds.
Eltern ohne Filter. Elternleben, wie es wirklich ist.
Huhu und hallo, ich bin's, die Katrin. Schön, dass ihr da seid, hier bei uns in ARD Sounds. Und ich muss euch gleich was zu Beginn sagen. Es war eine Phase. Weil ich doch in meiner letzten Folge erzählt habe, wie anstrengend das ist mit meiner Vierjährigen. Also war. Denn alles wieder gut. Alles wieder auf Level normal. Oh, zum Glück, ey. Es war so heftig. Das merke ich auch daran, dass ich einen Peak aus dieser Phase auch Willi in dieser Folge erzählt habe. Willi Weitzel. Den kennt ihr vielleicht aus der Fernsehsendung Willi will's wissen. Die ARD-Mediathek ist immer noch voller toller Folgen. Auch wenn die letzte schon vor 17 Jahren abgedreht war. Willi will's wissen. Das war ein riesiger Erfolg in den Nullerjahren. Kann man aber auch heute noch gut mit den Kindern anschauen, auch wenn es vielleicht etwas nostalgisch macht. Willi will's wissen. Willi will's wissen. Eine Erklär- und Wissenssendung, für die Willi vom Baggerfahren bis Imkern oder Kanalarbeiten alles Mögliche selbst ausprobiert hat oder auch in ferne Länder gereist ist. Dass Willi nach 8 Jahren und rund 180 Folgen mit seiner Sendung aufgehört hat, hängt auch damit zusammen, dass er Vater geworden ist. 2008 war das. Warum beides gleichzeitig für ihn nicht gepasst hat, wie er auf 18 Jahre Papa sein in einer Patchwork-Familie schaut und was das alles mit Brotdosen, Fahrradfahren und Kuckucksuhren zu tun hat, darüber reden wir in dieser Folge. Und für die habe ich Willi in seinem Zuhause besucht. Er lebt mit seiner Frau und den beiden gemeinsamen Töchtern in einem Haus auf dem Land bei München, nicht weit vom Ammersee.
Hallo.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, Hi. Dass du da bist.
Danke dir.
Komm herein.
Willi führt mich ins große Wohnzimmer mit Essbereich und offener Küche. Und ich entdecke sofort einen riesigen, runden Teppich aus bunten Filzkugeln.
Ah, wie cool, ihr habt auch so einen Teppich. Ich habe auch so einen Teppich. Ich liebe den.
Hey, ich liebe den auch. Der ist so schön bunt. Und wir haben damals lange gesucht. Ich hatte in Indien einen Film über Teppichknüpferkinder gedreht und habe dann einen fairen gesucht, der ganz sicher nicht von Kindern gemacht ist. Und bei dem gibt es ein Zertifikat.
Der besteht aus so bunten Filzkugeln. Ne? Wahrscheinlich sind es über 1000, schätze ich. Habt ihr sie mal gezählt?
Nee. Ich will zwar viel wissen. Aber er ist trotzdem der Magnet. Da hocken schon, den ganzen Tag die Kinder drauf.
Ja. Bloß Lego-Teile, habe ich auch schon festgestellt, sind nicht so praktisch.
Ich habe dann auch schon manchmal welche rausgesaugt.
Aber der ist schön. Ich finde, man darf drauflaufen.
Ja, klar.
Ich finde, man läuft da so gern drauf. Ja. Das ist wie so eine kleine Massage für die Füße.
Schau, jetzt kannst du dich wie zu Hause fühlen.
Ja.
Also das hat Willi sofort geschafft, dass ich mich willkommen und wohlgefühlt habe. Er bietet mir einen Kaffee an und ich folge ihm vom Teppich in Richtung Küche. Da hängt ein Fotoposter, Willi und seine 3 Töchter. Heute sind die 18, 11 und 8 Jahre alt. Die beiden Jüngeren wohnen bei ihm. Das Bild, ich schätze mal, ist vielleicht so vor 6 Jahren entstanden. Willi sitzt in einem gelben Pulli auf einer Bank an einem Tisch in einer Teestube. Auf dem Schoß seine Jüngste, links von ihm seine Älteste, rechts die Mittlere. Seine Frau hat das mal für ihn vergrößern lassen, erzählt er mir.
Ich finde es total schön, weil es nicht so, also es ist nicht Fotostudio, wir bauen uns so eine Pyramide auf, aber es ist noch nicht mal, alle gucken in die Kamera, ne? Die Einzige, die so ein bisschen in die Kamera schaut, ist, glaube ich, deine Älteste und alle anderen sind so mit sich beschäftigt, du mit deiner Kleinsten, die du im Arm hältst, ist irgendwie so aus dem Leben gegriffen, ne?
Ja, das ist tatsächlich auch im Urlaub entstanden und wie so oft, das sind die schönen Momente, die wo man denkt, ach ja, war das nicht damals schön im Urlaub, aber die ganzen kleinen Kämpfe.
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, als Elternteil sieht man schon auch noch mehr. Also deine Mittlere spielt da gerade mit irgendwelchen Holzfiguren, da liegt ein nicht gemachtes Puzzle, da stehen aber auch Teetassen. Das heißt, da muss man auch immer mal gucken, dass keine Hand irgendwo hinwischt, wo sie nicht hinwischen darf.
Und es liegt hinter uns eine ungefähr 2 bis 3 Kilometer Fahrradtour.
Oh, okay.
Wo, glaube ich, eine ist irgendwie hingefallen, auch noch voll aufs Knie. Also es ist ein, man muss sich die Momente immer auch erkämpfen. Und nein, jetzt fahre ich nicht mehr mit. Und das war dann mit Gegenwind. Und
ja, verstehe.
Aber dann war dann doch wieder alles gut. Ja.
Ein Schnulli liegt noch auf dem Tisch. Man hat so das Gefühl, unter dem Tisch könnte ein Puzzleteil sein. Oder eins, nachdem man sich schon 3-mal gebückt hat. und so. Aber es ist so, ja, so Familienleben, wie es so ist.
Schau, gell? Und so bin ich halt, ich gönne meiner Frau, die ja das Foto in aller Ruhe macht. Wir sitzen ja da auf der Eckbank zu viert und sie sitzt da alleine und kann ganz kurz Urlaub machen.
Das stimmt, du bist der, der in dem Moment belagert ist von drei Kindern.
Ja, interessant, ja.
Ein bisschen lustig findet es Willi schon, dass er jetzt drei Kinder hat, ausgerechnet. Er selbst war daheim der Mittlere und erinnert sich, wie er abends im Bett gelegen und geweint hat, so mit 11, 12, weil es so ungerecht war. Die ältere Schwester war die Große, die Erstgeborene, wow, was die schon alles kann. Und der jüngere Bruder, das war halt der kleine Süße. Und Willi? Voller Eifersucht hatte er sich damals geschworen, wenn ich mal Kinder krieg, dann nur zwei. Tja, manchmal kommt's im Leben eben anders, als man denkt oder plant. Der Wunsch, ja sogar der Traum vom Kinderkriegen, der war aber schon immer ganz fest da. "2008 ist Willi 35 und mega erfolgreich mit seiner Show. Er heiratet die Frau, mit der er seit 11 Jahren zusammen ist, und seine erste Tochter kommt auf die Welt.
Und ich war mitten in der Willi wills Wissen-Zeit. Und also es war schon Sinn des Lebens. Ich war glücklich. Ich habe gedacht, das ist ja wirklich toll. Auf der anderen Seite ist es so auch eingeschlagen wie eine Bombe.
Ich muss kurz fragen, sprichst du jetzt über deine Tochter oder über die Sendung?
Entschuldigung, über meine Tochter.
Ja, weil es kann ja beides. Also ich denke mal, dass die Willi wills Wissen-Zeit auch einen gewissen Rausch mit sich gebracht hat, weil es so eine bekannte Sendung war, weil man sich ja auch erkannt wird und weil das ja auch was mit einem macht, plötzlich so ein Protagonist zu sein.
Ja, total. Ich weiß noch, dass wir da nachts Blasensprung und dann in München war das und dann schnell mit dem Taxi irgendwie rüber in die Maistraße und dann kamen wir in irgendein Zimmer rein und dann, oh na, das ist ja der Willi, das geht gar nicht, der muss hier sofort in ein Spezialzimmer kommen.
Ach krass.
Ja, Moment mal, ich bin bei der Barmer Ersatzkasse versichert. nein, das geht gar nicht.
Echt, hast du da so einen Promi-Status gehabt?
Ja, was natürlich auch angenehm war, weil auf einmal alles so ein bisschen behüteter war, aber sagen wir es mal so, wenn ein Kind zur Welt kommt, dann ist nichts behütet, da geht es einfach ja um alles. Und ja, hat mich schon irgendwie auch, also ich hatte einen totalen Rollenkonflikt auf einmal. Auf einmal hatte ich so ein Kind, für das ich verantwortlich war, für das ich der Vater war. Dabei habe ich eigentlich eine Rolle ausgefüllt, die so Stellvertreter der Kinder, großer Bruder, so, ey Leute, lasst uns mal checken, was hier los ist. Mhm. Ich höre da im Hintergrund eine Sirene. Mhm. Lasst uns hinterherfahren. Wir gucken mal, was da passiert ist. Mhm. Und naja, das funktioniert vielleicht noch so die ersten Wochen, aber du musst ja da Vater sein und nicht großer Bruder. Mhm. Oder wollte ich auch. Also war alles irgendwie komisch. Ich war dann verheiratet und dann war auch bei Willi wills Wissen, auch mal, hey, Moment mal, du hast einen Ehering, das geht nicht, du kannst den vor der Kamera nicht tragen. Und dann habe ich gesagt, ich kann den noch nicht jedes Mal abnehmen und so.
Das ist ja wie bei so einer Popgroup, die dann keine Partnerschaften oder nicht schwul sein dürfen. Oder
sagen wir es mal so, es war ja vorher aufgebaut auf Authentizität, das ganze Programm. Und das war so ein erster Dämpfer in der ganzen Geschichte für Willi wills Wissen.
Der prominente, quatschmachende Kinderreporter will also volle Verantwortung für sein Baby übernehmen. Wie geht das zusammen? Innerlich ist Willi damals ganz schön zerrissen. Sein Leben steht Kopf. Er muss Entscheidungen treffen. Das wird er auch. Welche, das erfahrt ihr gleich. Erst will ich mit euch noch eine Abzweigung nehmen in Willis Vergangenheit. Und da kommen wir hin, als ich ihn darauf anspreche, wie er eigentlich diese zwei inneren Willis zusammengebracht hat.
Du hast vorhin gesagt, in dir drin bist du immer noch dieser Achtjährige und dass es gar nicht so leicht ist, als innerer Achtjähriger der Papa zu sein.
Ja, also am Anfang kennt man das so, wenn die Kinder noch so jung sind und dann haben sie einen Unfug gemacht und man meint, wir müssen jetzt wirklich ernst schauen, weil sonst denkt das Kind, es ist lustig. Und dann schaut man sich an, lacht heimlich und dann guckt man wieder, nein, nein, ist nicht gut. Mhm. Ja, und dann beömmelt man sich wieder. Also ich bin da immer noch so, ich muss da kurz um die Ecke gehen, auch wenn ich schon seit 18 Jahren Vater bin. Und wie kriegst du das jetzt ernsthaft rübergebracht und so, dass ich dir glaube?
Du löst gerade so viel in mir aus, sorry, ich muss erzählen. Als meine Vierjährige gerade in dieser schlimmen, schlimmen Wutphase war, war sie an einem Abend so weit, dass sie gesagt hat, sie möchte morgen ins Kinderheim. Sie möchte weg von Mama und Papa, sie möchte morgen ins Kinderheim. Und das war, oh Gott.
Aber es hat dich betroffen.
Ja, ja, natürlich. Also ich wusste aber auch, dass es jetzt die Vierjährige ist, die irgendwie nach Lösungen für sich so sorgt und die sich selber sagt, woher sie auch immer Kinderheim hatte, weiß ich nicht. Im Kinderheim muss es schöner sein als hier, weil hier ist es ja gerade nur blöd mit Mama und Papa so. Und dann habe ich versucht, mit ihr darüber zu reden und dann war sie schon bei dem Punkt, dass sie gesagt hat, okay, also morgen möchte sie gerne ein Video über ein Kinderheim anschauen und dann übermorgen ins Kinderheim gehen. Dann kam mein Partner rein und fragte, was ist denn hier los, weil er irgendwie auch gespürt hat, dass da in diesem Kinderzimmer gerade ordentlich dicke Luft herrscht. Und dann habe ich ihm das zusammengefasst und musste beim Zusammenfassen lachen, weil dieses kindliche, ich möchte morgen wissen.
Und dann kriegt man das Wort Kinderheim fast nicht über die Lippen.
Ja, genau. Und das war so absurd, weil die Tiefe der Emotionen war natürlich absolut da. Ja, diese Betroffenheit von meinem Kind und auch bei mir der Schmerz, dass mein Kind mich verlassen will. Ja, nur hat mich gerade voll dran erinnert, weil das so heftig war.
Ich bin 72 geboren, bin ganz klar, wenn irgendwas nicht gelaufen ist, dann habe ich haben meine Mutter oder mein Vater mir eine gehauen und bin oft so durchgewindelt worden, so wie in so Bilderbüchern, wenn die so übers Knie gelegt werden und den Hintern versohlt bekommen.
Weil man das und so macht.
Ja, da mussten sich die Kinder halt fügen. Und so war das übertragen aus den Vorgängergenerationen, aus dem Krieg, wo du einfach gespurt hast, war so, ohne jetzt irgendwas schönreden zu wollen oder zu entschuldigen. Ich überlege jetzt nur, ob das vielleicht manchmal auch so drin ist, dass man natürlich dann in den Momenten genau Dinge spürt. Und Lachen ist vielleicht so ein bisschen wie Unsicherheit. Ist das jetzt der Moment, wo ich früher eine gehauen bekommen habe, damit du wieder in die Spur kommst? Und das ist ja was, wo ich schon als Kind gesagt habe, das werde ich nie machen mit meinen Kindern. Und das ist so ein Punkt vielleicht auch, wo ich dann in so richtig kritischen Situationen denke ich irgendwie weg. Dann weiß ich auch nicht, wie ich da anders weiterkäme.
Ja, das muss man dann suchen. Ja,
ja, kennen, glaube ich, auch viele diese Situation, wo du sagst, okay, das ist jetzt, glaube ich, der Moment, wo ich früher eine runtergehauen bekommen hätte.
Oder ich glaube, die bei denen das so war, auf jeden Fall. Also ich bin 10 Jahre jünger als du und ich glaube, dass meine Generation schon weniger. Also ich habe einmal eine abbekommen und das war komplett Reflex und nicht aus Prinzip. Und deswegen habe ich diesen Reflex nicht, aber ich kann komplett verstehen, dass man aus solchen Situationen heraus den hat.
Ja, kann gut sein. Also ich denke immer so, ist man schon durchs Gröbste durch, wenn die Kinder 8 und 11 sind? Weil das emotional Strapazierende spielt sich nach meinem Gefühl eher in den jüngeren Jahren ab, wo sie 3, wo sie 4 sind. Ja, wo so viele Gefühle da sind, dass man die irgendwie einfangen muss und auch ertragen muss und irgendwie so als Eltern immer wieder so, das ist ganz normal und sich nicht reinziehen lassen darf.
Wir haben übrigens nie ein Video über Kinderheime geguckt und sie ist auch nicht ausgezogen. Auch.
Hätte ich jetzt gleich noch gefragt.
Ja, ich habe dann einfach, es gibt dieses Lotter zieht aus von Astrid Lindgren. Das hat mir in dem Moment voll geholfen, dass ich das im Hinterkopf hatte. So, da hat schon mal die tolle Astrid Lindgren drüber geschrieben. Das sind Kindergefühle, die existieren. Und ich weiß auch noch, dass ich als Kind immer den Plan hatte, ein Haus im Garten meiner Eltern zu bauen, damit ich zwar in der Nähe bin, aber meine eigenen 4 Wände habe. Dieses, es war schlimm, damit konfrontiert zu sein, aber ich konnte es nachvollziehen.
Auf der anderen Seite ist es ja auch toll, dass man zu seinen Kindern so einen Bezug hat, dass sie sich trauen, alles rauszulassen.
Meine Mutter wäre hochbeleidigt gewesen, wenn ich das zu ihr gesagt hätte. Ich hätte gehört, dann kannst du schauen, wo du bleibst.
Undankbar.
Und genau. Also diese Verletztheit halt ausspielen sozusagen. Ja. Und es hat mich echt gekostet. Aber
weil es sozusagen voll respektlos ist.
Ja, also, klar.
Und den Respekt hat man natürlich in den alten Generationen viel mehr verlangt.
Da merkt man mal wieder, wie krass einen die Eltern prägen, oder? Und klar, Willi ist halt schon nochmal so 10, 20 Jahre früher aufgewachsen als die meisten von uns. Viele Kinder seiner Generation haben das erlebt, was er da erzählt. Und gerade mit dieser Geschichte im Hinterkopf finde ich es bemerkenswert, dass er dann 2010 seinen Traumjob wirklich aufgibt, um ein Vater zu sein, der da ist und nicht nur im Fernsehen. Und wie er sich selbst hinterfragt und sucht, welcher Mann, welcher Vater, welcher Mensch er sein will. Wie er heute mit seinen Eltern klarkommt, das werden wir übrigens etwas später live miterleben. Willis erstes Baby hat also sein Leben auf den Kopf, seinen Job in Frage und ihn vor Entscheidungen gestellt. Die Ankunft seiner ältesten Tochter, die ist für ihn ein wahr gewordener Traum, der Magic Moment, wie er es nennt. Gleichzeitig ist auch seine Ehe am Ende. Willi bezeichnet seine Tochter als das Sahnehäubchen auf einer langen, guten Beziehung. Aber er sagt auch, sie haben erkannt, dass sie beide mit anderen Menschen glücklicher werden. Eine zwar schon schmerzhafte, aber wie er erzählt, relativ undramatische Trennung. Mit dem Versprechen, das mit dem Elternsein gut durchzuziehen.
Und jetzt haben wir vor ein paar Wochen den 18. Geburtstag gefeiert und waren ganz zufrieden. Haben uns gegenseitig auf die Schulter geklopft und haben gesagt, ja, haben wir doch gut hingekriegt.
Echt? Ist das so ein Moment, oder?
Wenn
das Kind 18 wird.
Also da war ich schon sehr stolz, dass das geklappt hat, weil es läuft ja nicht immer wie geschmiert.
Was sagt deine Tochter dazu?
Ja, sie sagt, Vater, beruhig dich, ich habe keinen Schaden.
Yay!
Und naja, ich bin da auch als Patchwork-Vater. Wir haben am Anfang das versucht, paritätisch zu machen, so 50-50.
Was heißt das, eine Woche oder wie habt ihr es?
Nee, unter der Woche haben wir das irgendwie so aufgeteilt oder so, wie es halt gerade ging.
Okay. Also in enger Absprache, weil ihr ja eh noch gut miteinander konntet.
Ja, genau, das ging in relativ enger Absprache und das wurde dann natürlich immer komplizierter. Kindergarten, da ging es noch, aber mit der Schule haben dann die Lehrer irgendwann gesagt, sie müssen irgendwas machen, weil da ist keine Ordnung drin bei der. Und war dann so ein Entschluss, dass sie von Montag bis Freitag einfach von meiner ehemaligen Frau dann einfach in die Schule geht.
Und dann warst du plötzlich Wochenendpapa.
Mhm. Also das hat auch eine Dynamik gehabt für mich, weil ich am Anfang erstmal der war, der jetzt machen wir was Besonderes, weil natürlich auch die Freude da ist. Jetzt kommt sie endlich, weil das Wochenende ist ja auch nicht jedes Wochenende, sondern das ist ja dann auch nur jedes zweite Wochenende. Ich habe dann aber auch für mich herausgefunden, es macht mir keinen Spaß, wir fahren heute einen Vergnügungsparkvater zu sein, sondern einfach, sie ist da und nimmt am Alltag teil. Was natürlich dann auch zwangsläufig so wurde, weil dann, als sie in der ersten, zweiten Klasse war, da kam dann ihre Schwester, mein mittleres Kind.
Mhm. Bei dem Wort Wochenendpapa war dein gerade sehr sprechend. Was macht das mit dem Traum vom Papa sein, vom Kinderhaben, wenn man dann alle zwei Wochen noch, ich meine, du hast gesagt, ja, nicht der Freizeitpark-Papa, sondern der Alltagspapa wolltest du bleiben. Aber wie handelt man da seinen Traum, weißt du?
Also ist ja immer so das Bedürfnis, vielleicht schöne Momente zu schaffen. Es geht doch einfach darum, eine qualitative Zeit zu haben und nicht zu sagen, ich hatte aber jetzt 7 Tage die Woche, aber es war irgendwie scheiße fürs Kind.
Mhm.
Oder auch für dich selbst, weil du irgendwie einen Spagat machen musstest, der für keinen gut war.
Mhm.
Und ich habe damals in dieser Zeit, als wir uns getrennt haben, eine Wanderung über die Alpen gemacht und habe auf diesem weiten Weg auch einfach so Abschied genommen von diesem Familienleben.
Mhm.
Das brauchte irgendwie so ein... Ja, so eine Zeit, in der ich mit mir alleine das ausmachen musste. Bin auch mit ganz schlechtem Gewissen unterwegs gewesen. Hab dann so Pläne gemacht. Okay, jetzt nimmst du den Bus und dann kommst du zurück und kannst dann irgendwie 2 Tage auf deine Tochter aufpassen, die ja irgendwie 1 Jahr alt war. Und ja, mein Gott, ich war halt 4 Wochen weg und bin dankbar ihrer Mama, dass sie die Zeit abgedeckt hat. Aber ich habe es gebraucht, weil ich gemerkt habe, ich bin da in einem großen Konflikt. Und sagen wir es mal so, ich habe auf diesem Weg 2 Dinge in meinem Leben geordnet. Einerseits habe ich eine neue Frau gefunden.
Auf dieser Wanderung?
die habe ich kurz vorher kennengelernt und habe sie aber am Tag, wo ich abgewandert bin, gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, meine Freundin zu sein.
Oh. Hat sie denn Ja gesagt,
ja,
als du
losgelaufen
bist? Ja, sie hat
Ja gesagt und sie ist auch heute meine Frau.
Okay, zwei Sachen. Also einmal die neue Frau und...
Das andere war zu überlegen, wie es beruflich mit mir weitergeht, weil ich glaube, ich habe erst im Nachhinein verstanden, warum ich Willi will's wissen auf dieser Wanderung beendet habe für mich. Weil ich habe dann immer gesagt, nee, ich habe jetzt ein Kind und ich möchte Zeit mit der verbringen. Ich möchte nicht immer unterwegs sein, weil Willi will's wissen war schon eine Produktion, wo ich sehr, sehr viel unterwegs war. Und ich wollte einfach vorhanden sein, wollte nicht, dass mein Kind irgendwie sagt, ja, das ist der aus dem Fernseher, sondern das ist der, der hier zu Hause ist. Ich glaube, das war der eine Aspekt. Ich habe viel später erst verstanden, dass ich das gebraucht habe, diesen Cut zu machen, weil diese Willi-Rolle, die hat mich so komplett, ich glaube, ich war 100% der ich auch vor der Kamera war. Und das ging nicht.
Du musstest eine Entwicklung hinlegen und der Willi vor der Kamera konnte die nicht mitmachen. So.
Ich habe dann gedacht, okay, entweder kann ich den jetzt so vorspielen und dann so, hallo Kinder, hallo. Mhm. Und dann so kurz wie Krusty der Clown aus den Simpsons hinter die Kulissen gehen, eine rauchen und wieder nach vorne kommen. Aber ich habe dann nur gemerkt, das betrifft mich hier existenziell. Und habe gedacht, okay, wer steht zum Schluss, wenn du stirbst an deinem Grab? Sind es die Zuschauer und deine Kollegen oder ist es deine Tochter? Also das klingt jetzt sehr dramatisch. Und dann habe ich aufgehört und bin ein nerviger, strenger Vater geworden.
Hey, ihr getrennt Erziehenden und ihr Patchwork-Eltern. Das hier geht raus an euch. Ich habe es in meinem Gespräch mit Willi gemerkt. Der ist wirklich voll happy mit seinem Leben, glücklich in seiner Familie, genauso wie sie ist. Seine vorige Frau hat ja auch neu geheiratet und noch einen Sohn bekommen. Und der Kontakt zu dieser Familie ist richtig gut, vor allem natürlich zu seiner ältesten Tochter. Und trotzdem bringt so ein Patchwork-Leben natürlich anstrengende Momente mit sich und ist immer wieder schmerzhaft.
Wenn man dann am Sonntagabend dann sein Kind zurückbringt und dann sitzt dann so leer im Auto, fährst nach Hause, fühlst dich irgendwie richtig traurig. Denkst dir, was führst du hier für ein Leben? Hast du dir das so vorgestellt? Und solche Momente aber, ja, auch einfach zu sagen, mein Gott, es ist halt so. Du bist nicht der Einzige, dem es so geht. Und es geht doch nicht um dich. Es geht doch hier um das neue Leben. Du hast doch schon alles erlebt auf der Welt. Bist schon Bagger gefahren und mit dem Flugzeug geflogen. Also, wir haben einen guten Draht zueinander. Und ich spüre schon immer, denkst du, ah, jetzt rufst du wahrscheinlich an und dann klingelt's. Und ich glaube, was mich stabil gehalten hat, war einfach zu wissen, dass ich eine gute Mutter gefunden habe. Die ist da einfach gut aufgehoben. Die hat einen guten Stiefpapa, hat einen Bruder. Und ich wusste, dass die da aufblüht.
Boah, das kostet auch Größe, oder?
Ja, also vor allem so Momente, wo dann so ein Video kommt, der Stiefpapa hat ihr es beigebracht, Fahrrad zu fahren. Ich sage, oh nein, jetzt hat er das auch noch beigebracht. Nein. Aber sie war natürlich glücklich. Papa, ich kann Fahrrad fahren, schau es an. Und dann sitze ich davor und denke mir, ich bin so stolz, dass sie Fahrrad fährt. Und war derjenige, der das Fahrrad besorgt hat. Und vielleicht schon was angebahnt hat. Und er hat es jetzt gemacht. Und für ihn als Stiefpapa ist es ja genauso ein Erfolg und eine Verbindung, wenn er sagt, hey, ich habe dir damals Fahrradfahren beigebracht. Also, wow. Aber es
ist
kostet,
beides.
Weil es ist beides.
Es ist beides,
ja. Weil das sind so magische Momente. Ich muss dazu sagen, bei meiner zweiten Tochter war es der Opa, der es ihr beigebracht hat. Ich habe genau so ein Video.
Okay. Und wie war es bei der dritten?
Ja, bei der dritten, da muss ich jetzt meine Frau fragen. Ich hoffe, dass ich es war. Ich glaube doch, dass ich es war.
Aber guck mal, dann hängt vielleicht gar nicht so viel Gewicht. Vielleicht kann man bei der dritten dann sagen, ach komm, ich bin der Papa, der ich bin. Und wenn ich meinem Kind nicht das Fahrradfahren beibringe, bin ich trotzdem noch Papa.
Und habe vielleicht was anderes rübergebracht.
Ja.
Und natürlich möchte man in diesen magischen Momenten, ja, das hat aber der Vater gemacht, der wenigstens das Fahrradfahren beigebracht. Und das Kochen doch die Mutter. Oder?
Ja, aber überleg mal, was du ihr beigebracht hast. Du hast ihr beigebracht, in dem Moment, wo dein Konkurrent, ganz blödes Wort, aber man könnte diesen anderen Mann, diesen Stiefpapa so sehen. Also in dem Moment, wo dieser Mann ihr das Fahrradfahren beigebracht hat, hast du dich trotzdem für sie gefreut. Und da hast du doch gezeigt, wie offen und wie beziehungsfreudig sozusagen du da bist.
Und vielleicht man als Vater sein sollte oder als Eltern generell, weil es geht doch nicht um meine Emotionen jetzt, ja, in dem Moment. Oder sagen wir es mal so, natürlich geht es um meine Emotionen, aber was will mein Kind damit anfangen?
Ja, in meinem Kopf passiert gerade ganz viel, was so männliches Besitzdenken zum Beispiel betrifft, mhm, oder so. Wenn Männer ihren Frauen nicht erlauben, mit anderen Männern zu sprechen oder wie auch immer, ne? Dass ja, da so ein, ja, du gehörst mir Gedanke, und das alles hast du nicht getan. Du bist ja ein gutes Vater- und Männervorbild gewesen. Das ist am Ende möglicherweise mehr wert als Fahrradfahren.
Aber vielleicht, weil ich das in meiner Kindheit beobachtet habe, die Männer, die in meiner Kindheit eine Rolle gespielt haben, mein Vater ist 1946 geboren, mein Opa, mhm, irgendwann im Ersten Weltkrieg, da war so ein ganz anderes Männlichkeitsideal, mhm, da, was ich auch gesehen habe und beobachtet habe und vielleicht auch gedacht habe, nee, so will ich nicht sein. Mhm. Weil meine Eltern waren einfach ganz klar aufgeteilt. Da hat mir mein Vater Fahrradfahren beigebracht. Und dann ist das vielleicht auch so der Moment, wo du denkst, so, das werde ich jetzt auch meiner Tochter beibringen.
Ja, 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 ja.
Und, ja, und dann bist du aber nicht da und dann ist es so.
Einen guten Draht hat er zu seiner Tochter, sagt er. Und dass er schon vorher spürt, wann sie anruft. Ähnlich scheint es Willi mit seinen Eltern zu gehen. Denn ungelogen, 2 Minuten später, also nachdem Willi mir von seinem Vater und Großvater erzählt hat, vibriert sein Telefon. Hört, wie ich wie so eine strenge Mama beim handyfreien Familienabendessen reagiere.
Möchtest du aufs Handy schauen?
Mein Vater ruft an.
Oh.
Wenn ich den früher angerufen hätte, hätte ich gesagt, kannst du mich doch nicht bei der Arbeit anrufen. Und jetzt, wo er 80 ist, so, und was machst du? Ja, Leute, es ist, was haben wir denn heute für einen Tag? Mittwoch oder
der
so.
Der hat gemerkt, dass, ja, du gerade über ihn gesprochen hast.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Ist auch so. Da habe ich auch so einen Draht zu meinen Eltern. Insbesondere zu ihm, dass da irgendwie so ein, ich weiß genau, wann ich ihn anrufen kann.
Mhm. Mhm.
Und wenn ich schon merke, ach, man ruft so als guter Sohn aus Verpflichtung an, dann ist er gar nicht erreichbar. Oder man, mhm, erwischt ihn in einem Moment, wo, mhm, ja, was denn? Und ich liebe das, meine Eltern anzurufen, wenn es dann geht, ah ja, ich habe gerade an dich gedacht.
Auch schön.
Dann ist es zwar nicht so dieses Regelmäßige, aber so aus dem Bauch heraus, mhm, was ich auch von meinen Kindern erwarte.
Ich kenne das. Ich bin auch auf genau diese Art mit meinem Papa verbunden. Keine regelmäßigen Telefontermine oder so. Aber wenn bei mir was ist, wenn es mir nicht gut geht oder so, dann spürt er das irgendwie. Ich mag das. Das ist so vertrauensvoll. Im Gegensatz zu Willi habe ich noch keine Erfahrung mit Zeiten, in denen so ein Draht von Eltern zum Kind auch mal belastet wird. Weil meine Töchter mit 11 und 4 dann doch noch recht jung und vor allem von mir abhängig sind. Willis Teenagerin hat da schon mal so einen mittelgroßen Schocker angebracht, als sie letztes Jahr zu ihm gesagt hat, ich will die Schule abbrechen. Mit 17.
Meine Tochter stand dann nur vor mir, hat dann gesagt, okay, ich muss jetzt erst die Bombe droppen. So hat sie das dann rübergebracht. Ja, und hat dann gesagt, Papa, du sagst immer, lebe deinen Traum. Du musst doch deinen Traum verfolgen. Das ist doch dein Bühnenprogramm. Sag ich, ja, 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 du hast recht. Aber warum Veranstaltungskauffrau? Sagt, nee, sie hat so viele Veranstaltungen miterlebt, auch durch mich, und findet das so faszinierend.
Also das war ihr Grund, hat das Gymnasium abgebrochen.
In der 12. Klasse, ja.
Weil sie gesagt hat, was lerne ich hier eigentlich rum? Ich weiß, was ich will, und dafür brauche ich kein Abi.
Ganz genau. Und wir haben sie unterstützt. Wir haben ja auch gewissen Druck gemacht und gesagt, du, wenn man einmal was abbricht, dann ist es so leicht, wieder was abzubrechen. Wenn man merkt, dass, oh ja, in einem Jahr ist die Ausbildung jetzt doch nicht so dein Ding ist, dann denkst du dir halt, mein Gott, ich habe hier so ein Versprechen abgerungen. Und ich sehe, dass sie aufblüht auf einmal. Sie ist ein anderer Mensch und entwickelt sich auf einmal und hat einfach ein ganz anderes Selbstbewusstsein, vielleicht durch diese selbstgefällte Entscheidung, vielleicht, ja, weil sie Mathe gehasst hat und einfach mit der Schule nicht, war kein Schulmensch. Mhm. Und jetzt ist sie glücklich und ja, ist doch toll. Das ist doch das, was ich will. Mehr wollen wir Eltern doch nicht von unseren Kindern. Mhm. Und sie blüht auf.
Hey Willi, ich war damals schon zu alt für deine Kindershow. Aber das lerne ich von dir. Das speichere ich mir jetzt ab. Jetzt, kurz bevor auch ich dann ein Teenager-Kind habe. Ist das eigentlich ein Widerspruch? Teenager, Kind? Na egal. Diese Reaktion von dir auf diesen Schocker. Ruhig bleiben. Unterstützen, die eigene Haltung ohne Druck erklären und aber vor allem drauf schauen, ob es mein Kind glücklich macht. Ihr erinnert euch an die Frau, die Willi vor seiner Alpenüberquerung gefragt hat, ob sie seine Freundin sein will? Das ist Lena. Mit ihr lebt er zusammen. Sie ist die Mutter der 11- und 8-jährigen Töchter. Und hier, in dieser Familie, ist Willi kein Wochenendpapa. Von Anfang an wechselt er Windeln, füllt die Brotdosen, fährt die Kinder zum Reiten. Nach und nach sammelt er diese magischen Momente, die ihn so strahlen lassen. Und er freundet sich damit an, dass es nun doch 3 Kinder sind und nicht 2.
Ich will noch mal in den Moment, wo dann eure Jüngste auf die Welt gekommen ist. War es auch noch mal Magic?
Absolut. Und weißt du, die kam da raus, lag dann die Nabelschnur so zwischen den Beinen. Ich dachte erst, das sei ein Penis. Dachte, oh, ein Junge. Und dann machte die Hebamme so die Nabelschnur so, ein Mädchen. Gott sei Dank. Ja, das genau so ging es durch mich, weil ich dann irgendwie das Gefühl hatte, okay, das kann ich, das kann ich handeln.
Ja.
Das schaffe ich jetzt noch. Da gibt es so ein, jetzt kommt noch der Kuckuck. Jetzt kommt alles, ja. Zum, ganz nett. Übrigens liegt in dieser Kuckucksuhr da hinten noch ein Stück Nabelschnur.
Was?
Von meiner jüngsten Tochter. Ja, passt gerade. Die habe ich damals irgendwie, ich weiß, dass bei der Geburt meiner ersten Tochter, so und jetzt schneidet der Vater die Nabelschnur durch. Und ich kam mir in dem Moment vor, wie in der Willi will's wissen Folge so. Ja. Und da habe ich gesagt, nee, das brauche ich nicht. Habe ich auch nicht bei meiner zweiten Tochter. Da habe ich gesagt, machen Sie das oder mach du das mal. Ist ja mit der Hebamme irgendwie sehr eng. Und bei meiner dritten Tochter, da habe ich es gemacht. Und kann mich genauso, so, dass da so was Knorbeliges durch diese Scherenblätter ging, hatte auch was Besonderes. Das Gefühl habe ich noch abgespeichert und dann habe ich dieses kleine Stückchen mitgenommen und habe es da hinten in der Kuckucksuhr versteckt.
Du erzählst es fast so, als wüsste das hier niemand.
Doch, irgendwie, man vergisst es total und ab und zu so, da hinten liegt noch ein bisschen Nabelschnur von mir. Kommt so alle anderthalb Jahre mal irgendjemand drauf.
Und dann beginnt noch eine neue Beziehung, dann kommt noch jemand dazu.
Ja, hat sich eigentlich eine gute Beziehung zwischen mir und meiner jüngsten Tochter entwickelt, weil wir, glaube ich, nicht dieses Buch gelesen hatten, wie gesunde Altersabstände zwischen Kindern. Jetzt sind die so 2, 2,5 Jahre auseinander, wie ich auch mit meinem jüngeren Bruder, den ich jederzeit gerne anrufe heute. Und wir damals auch eine unglaubliche Konkurrenz miteinander hatten. Und ja, und wie das so ist, da hat sich natürlich auch meine mittlere Tochter vom Thron gestoßen gefühlt. Mhm. Und die wollte so nicht richtig den Platz freigeben, was ja auch total nachvollziehbar ist, finde ich. Und er hatte natürlich meine jüngste Tochter genau beobachtet, was ihre große Schwester macht. Und dann kam das Wort Mama. Das war auch das erste Wort, was sie gesagt hat. Nur bei ihr war es dann irgendwie klar, dass ich die Mama bin.
Ach was.
Und die hat mich so das erste Jahr Mama genannt.
Und du strahlst?
Ja, natürlich. Ich war total glücklich. Ich war die Mama. Ich war immer, Mama, dann hat sie geschrien. Und Das ist heute noch manchmal, dass sie Mappa ruft. Ja. Mappa. Wenn irgendwas passiert, Mappa. Und wir hatten dadurch auch einfach eine gute, und wir haben immer noch eine enge Beziehung. Mhm. Wenn irgendwas ist, wenn wir zum Doktor müssen, wenn irgendwo eine Spritze zu geben ist, wenn sie eher, was gab es da schon, gab es irgendwie aus dem Ohr, irgendwie einen eingewachsenen Ohrring raus zu operieren und so weiter. Ja, da muss der Papa mit, weil vielleicht da so in diesen ersten Monaten einfach so was ganz Enges angelegt worden ist.
Irgendwann kommt Willis Frau Lena übrigens mal runter aus ihrem Homeoffice in die Küche. Die beiden sprechen kurz ab, was es zu Mittag geben soll. Nudeln. Willi wird kochen. Und Lena bestätigt, wenn es zum Kinderarzt geht, dann muss der Papa mit. Ich liebe, wie man den beiden anmerkt, dass sie auch so Eltern sind, denen es wichtig ist, dass beide sich einbringen in die Familienaufgaben und dass beide sich auch beruflich verwirklichen. Lena hat früher mal bei Willi im Büro gearbeitet, aber da hat sich immer alles nur um ihn gedreht. Deshalb ist sie mittlerweile Business Analystin bei einer Bank und mehrmals im Monat für einige Tage in Frankfurt am Main. Sie arbeitet Vollzeit, er halbtags, plus Auftritte am Wochenende. Wenn die beiden davon erzählen, merke ich ihnen an, dass da Verhandlungen stattgefunden haben. Und ich mag das, wenn Elternpaare miteinander ausringen, wie sie die vielen Aufgaben, die wenige Zeit und die ganzen Bedürfnisse gemeinsam regeln. Weil so ist es halt nun mal. Willi macht dabei auf mich den Eindruck eines leidenschaftlichen und engagierten Vaters, während Lena so der Orga-Boss ist. Eine Rollenverteilung, die beiden gut passt, erzählt er. Hier zu Hause ist Willi kein Promi. Anderswo schon.
Ja, es hat sich so ein bisschen gewandelt. Also früher haben mich mehr die Kinder erkannt, jetzt erkennen mich mehr die ehemaligen Kinder. Dadurch gibt es nicht so ein ganz großes Konkurrieren meiner Kinder mit anderen Kindern. Aber es passiert natürlich immer irgendwo. Dann scharen sich unter Umständen Leute um mich und dann versuche ich das irgendwie schnell abzuwickeln, freundlich und schnell. Mhm. Es gibt manche Sachen, wo ich, glaube ich, erst gar nicht hingehe, wenn ich merke, das strapaziert meine Kinder. Mhm. Die sind manchmal auch ganz stolz, dass sie so, Papa, ich bin die Tochter, dass sie so auch aufmerksam machen, dass sie hier die Chefs sind, die den ersten Anspruch haben. Aber sie sind auch regelmäßig strapaziert, würde ich sagen. Ganz am Anfang haben wir auch in München gewohnt. Das war noch, als meine erste Tochter so in der Kindergartenzeit war, so mitten in Schwabing. Und dann bist du rausgegangen, hast du diese üblichen Herausforderungen, die es einfach gibt mit Kindern, die drei oder zwei oder vier sind, mit lautem Geschrei und im Supermarkt oder wo auch immer. Und dann, wo die Leute hast, die dann ein Fotoapparat rausholen oder so. Ja, ja, das hast du alles schon erlebt.
Ah,
so.
Im Fernsehen, da kann das immer mit den Kindern.
Ja, ja, und so mit diesem, so habe ich auch schon gehört natürlich und diese Sprüche. Und das war dann auch einfach zu viel.
2,5 Stunden reden wir, länger als geplant. Ganz viel erzählt mir Willi von sich, dass er die Willi-wills-Wissen-Zeit schon auch manchmal vermisst. Dass ihm aber Dreharbeiten momentan viel zu familienunfreundlich wären. Da steckt er gerade für seine Töchter ganz schön zurück. In seiner Show erzählt er seinem Publikum von den Kindheitsträumen, die er sich erfüllt hat. Und ich merke, ja, neben den Reisen und dem Baggerfahren ist das schon auch sein Traum, dieser Papa zu sein, der die Brotdosen am Morgen füllt und am Nachmittag kontrolliert, der bei den Hausaufgaben hilft und mit zum Kinderarzt geht. Und vor allem finde ich, dass Willi in seiner inneren Achtjährigkeit ein ganz warmherziger und unglaublich netter Mann ist.
Jetzt sage ich erstmal ganz, 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 ganz vielen Dank, Willi. Danke.
Du hast so viel von dir erzählt, dass ich dann automatisch auch einfach von mir erzählt habe. Und das war total wohltuend, so unter Eltern mal zu reden. Auf der anderen Seite auch ganz normal. So ist es halt, oder?
Finde ich auch. Auch danke, dass ich zu dir nach Hause kommen durfte. Weiß ich sehr zu schätzen. Vielen Dank.
Sehr gerne. Danke, dass du da warst.
Eltern ohne Filter ist ein Podcast der ARD. Neue Folgen gibt's freitags in ARD Sounds. Ich bin Katrin Hasselbeck und ich sag Danke an Karin Bauer für die Gästerecherche, an Christina Weber für die Redaktion und an Henriette Hirschberger für die Produktion. Und natürlich an euch fürs Zuhören. Alles Liebe, eure Katrin, die euch jetzt noch unbedingt was empfehlen möchte. Ich bin zwar kein True-Crime-Typ, aber diesen Podcast, den liebe ich. Seelenfänger. Ich habe alle Staffeln gehört und jetzt gibt's eine neue. Die Staffeln sind immer abgeschlossene Recherchen in einem, naja, so spirituellen oder sektenartigen Umfeld, also da, wo eben Seelen gefangen werden. Die neue Staffel heißt Meister und Mausi und sie erzählt die Geschichte einer Frau, die in den Sog eines Zen-Meisters aus Deutschland gerät. Er schart als sogenannter Wohnzimmerguru Schülerinnen und Schüler um sich. Sie erhoffen sich von ihm Liebe und Schutz. Aber der Preis, den sie dafür bezahlen, der ist hoch. Und zwar nicht nur in finanzieller Hinsicht. Die Seelenfänger-Autorinnen Katja Peisen-Petersen und Christiane Havranek haben bei ihrer investigativen Recherche immer wieder fassungslos den Kopf geschüttelt. Alle 4 Folgen von Seelenfänger, Meister und Mausi findet ihr, wie uns auch, in ARD Sounds.